Mein Name ist Heike Liebmann von der Geschäftsstelle des Städteforums Brandenburg. Ich werde Sie heute hier durch die Veranstaltungsreihe begleiten. Wir haben ja mittlerweile die 8. Ausgabe unserer Gesprächsreihe Städteforum Digital. Es ist jetzt die erste Ausgabe im Jahr 2023 und unser heutiges Thema heißt Stadt machen, Stadt nichts machen, zivilgesellschaftliche Initiativen als Treiber der Stadtentwicklung. Ich begrüße Sie zu dieser Runde ganz herzlich. Erfolgreiche Stadtentwicklung funktioniert ja nur im Zusammenwirken öffentlicher Institutionen, privater Akteure und der Stadtgesellschaft. Entscheidend ist immer ein offener und respektvoller Aushandlungs- und Gestaltungsprozess, an dem sich dann eben auch alle beteiligen können. Allerdings sollte die Auseinandersetzung mit Themen der Stadtentwicklung nicht nur auf kommunalpolitische Gremien und eben die institutionalisierte Bürgerbeteiligung beschränkt sein. Zu dieser Beteiligung ja quasi von oben braucht eine lebendige Demokratie immer auch Impulse der Beteiligung von unten, quasi von der Basis oder von denen, die wir mit der Beteiligung ja auch erreichen wollen. Hier setzen sich Menschen auf kreative Art und Weise mit dem Stadtraum auseinander, bringen sich ein, sie engagieren sich in Initiativen und Vereinen für die Reaktivierung ungenutzter Orte und Gebäude. Sie organisieren Festivals und Events, die zum Austausch und zu einer Auseinandersetzung mit der Stadt anregen. Sie sind es, die neue Zugänge und damit auch neue Perspektiven auf die Stadt richten und damit die Stadtentwicklung auf jeden Fall bereichern. Und mit diesen Menschen wollen wir heute hier ins Gespräch kommen und darüber reden, welche Motivation sie haben, sich mit ihrer Stadt auseinanderzusetzen, welche Impulse für die Stadtentwicklung sie aus zivilgesellschaftlicher Initiative geben können. Wir wollen aber auch darüber reden, ob temporäre Aktionen tatsächlich zu dauerhaften Veränderungen führen und auch darüber, wie die Zusammenarbeit mit Verwaltung und Politik funktioniert. Wir haben dafür heute zwei Gäste eingeladen, die ich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich begrüße. Marius Langas, den Initiator der Initiative Zeuthen Open Streets. Zeuthen Open Streets organisiert Aktionen und Events im öffentlichen Raum. Man nutzt temporäre Straßensperrungen, um Platz für Kreativität und Bewegung zu bieten. Aktionen sind Flohmärkte, Open-Air-Kinos, offene Bühnen. Im Jahr 2022 ist die Initiative im Rahmen des Wettbewerbs, im Rahmen des Brandenburger Innenstadtwettbewerbs ausgezeichnet worden mit einem zweiten Platz in der Kategorie Lebendige Innenstädte. Das war für uns auch mit ein Anlass, Herrn Langers, Sie heute hier mit einzuladen, die Initiative einfach auch nochmal mit vorzustellen. Und ich begrüße auf der anderen Seite Simon Knopp-Jakobsen. Er ist Vorstandsmitglied der Initiative Localize Festival in Potsdam. Das ist ja ein Festival, was tatsächlich schon seit 2008 besteht. Jährlich führen sie Kunst-Kultur-Festivals an unterschiedlichen Orten in Potsdam durch, immer mit dem Ziel, eine Auseinandersetzung mit städtischem Raum, mit Zwischenräumen zu ermöglichen, damit eben auch Ansätze für Partizipation auf andere Art und Weise über Performances, über Musik, über Installationen, über ortsbezogene Kunst zu ermöglichen. Ganz spannend, im letzten Jahr hatten sie ja den Gewerbebrach auf dem Telegrafenberg genutzt, aber sie waren ja auch schon im Park Babelsberg, in der Potsdamer Innenstadt, ähnliches. Das werden uns unsere beiden Diskutanten hier gleich selbst auch genauer vorstellen. Ich würde mit Herrn Langers einfach einsteigen in das Gespräch mit der Frage, wie funktioniert Zeuthen Open Streets? Was passiert da genau? Was war letztlich auch Stein des Anstoßes, um die Initiative ins Leben zu rufen? Und für all unsere Teilnehmenden noch den ganz kurzen Hinweis. Wir würden erstmal hier im Kreis der beiden Diskutanten diskutieren, werden aber im Weiteren das Podium auch öffnen, dass auch Sie die Möglichkeit haben, Ihre Fragen mit einzubringen. Gerne können Sie da jetzt schon auch den Chat mit nutzen, Ihre Fragen zu stellen. Die greifen dann auf jeden Fall in der Diskussion mit auf. Aber Herr Langers, jetzt erstmal zu Ihnen. Wie funktioniert OpenStreets? War so der Stein des Anstoßes.
Ja, genau. Also erstmal vielen Dank auch ans BBSM und auch an Herrn Bieker und an Sie, Frau Leitmann, für die gute Orga hier ringsherum. Wir sind hier sehr warm empfangen worden und die Vorarbeit war sehr gut, das muss ich jetzt mal sagen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also erstmal vielen Dank für diese Möglichkeit, dass wir hier sprechen dürfen. Und Stein des Anstoßes. Ich bin seit 2018 mit meiner Familie jetzt zurück in Zeuthen oder zurück in Brandenburg, ursprünglich aus Fürstenwalde. Dann später viele Jahre in Frankfurt am Main gewohnt und gearbeitet. Und jetzt sind wir zurück und sind nach Zeuthen gezogen, weil ich hier mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Und im Endeffekt hat Zeuthen, gibt es seit 2018 so ein großes Problem in der, also Zeuthen ist wie gesagt nicht weit weg vom BER und so Grünheide, die Ecke Königs Wusterhausen, da bewegt sich so Zeuthen und da gibt es eine Bahnstrecke, die nach Berlin führt und die trennt eigentlich so die Orte Wildau und Zeuthen so fast in der Mitte. Und diese Bahn trennt auch die meisten Ortszentren in der Mitte. Also es gibt quasi eins auf der Ostseite und auf der Westseite und in der Mitte ist die Bahn und dort gab es eine große Baustelle. Und diese Baustelle gab es seit 2018. Ich kenne dieses Ortszentrum gar nicht geöffnet. Als ich gekommen war nach Zeuthen, war dieses schon getrennt. Aber man konnte dann gut erkennen, zu was das geführt hat, ne? Und im Endeffekt ist diese Laufwege, die im Ortszentrum waren, dass die Leute durch das Ortszentrum gelaufen sind zur Bahn und halt immer an den entsprechenden Geschäften, das Ortszentrum war und ist gut aufgestellt, die sind dann halt da durchgelaufen zur Bahn und konnten halt immer so ihre Sachen erledigen. Aber durch diese Baustelle, dadurch, dass man da nicht mehr hinlaufen konnte, sondern jetzt einen Umweg laufen musste, ist das Ortszentrum wirklich wie ausgetrocknet. Also die Laufwege haben sich so arg verändert, dass halt das zum Termingeschäft wurde. Also man ist nur noch in Ortszentrum gegangen, eigentlich, weil dort ein Markt war, weil dort halt die Sparkasse ist, die Post, aber wirklich durchgeschlendert und lebendig gemacht hat man es nicht mehr. Und im Endeffekt ist mir das so ein bisschen aufgefallen. Und bin dann einfach mal ins Rathaus gegangen und habe den Bürgermeister und sein Team mal gefragt, ob man da was machen könnte. Und das die erste Aktion an die Stein des Anstoßes war, dass die Mierstoffer Chaussee einen Haufen schöne Bäume hat, die man, ja, die einen schönen Abstand haben. Das Ortszentrum ist so ungefähr 300 Meter oder ja, 200 Meter lang, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Dann kommt dieser Bahntunnel und dann gibt es nochmal ungefähr 100 Meter. Und da gibt es eine schöne, das ist halt eine schöne Allee mit schönen Bäumen, schön schattig im Sommer. Und diese Bäume hatten perfekte Abstände für Slacklines. Und da dachte ich so, ey, wenn wir hier einfach mal ein paar Slacklines spannen würden, dann könnten wir doch die Leute sozusagen ins Stadtzentrum holen und dass die hier wieder ein bisschen Zeit verbringen und sich ein bisschen mal treffen können. Und diesen Treffpunkt, den es dann einfach nicht mehr gab, weil die Leute halt andere Wege gegangen sind, den habe ich dort vorgeschlagen. Und so ist im Endeffekt so ist die Belebung der Miersdorfer Chaussee, so hieß die Aktion am Anfang, ist dort so entstanden. Und dann kam dieses ganze Ding einfach ins Rollen und hat sich dann irgendwann zu dem entwickelt, was es heute ist. Zeuthen Open Streets als Marke gibt es
Sagen
erst
Sie
ungefähr.
noch mal, in welchem Jahr war das, dass Sie
Das war
die
2018. Im 1.
also
September 18 war das nicht sogar zur Wahl? Ich glaube, das war alle. Wir haben gesagt, die sollen alle zur Wahl gehen und danach kommen die und gehen ein bisschen Slackline spielen mit ihren Kids. Aber es war schon damals eigentlich der Fokus zu sagen, wir nehmen alle mit. Also wir haben Ravensburger Prinzip, das heißt 0 bis 99. Und grundsätzlich auch vielleicht noch mal ganz kurz zum Projekt Open Streets, es ist nicht von uns erfunden oder sowas. Open Streets Projekte gibt es weltweit seit vielen, vielen Jahren. Kommt halt aus der USA, wo diese autozentrierten Städte halt wirklich gar keinen Raum mehr gegeben haben. Und jetzt ist Zeuthen nicht ganz wie Brooklyn oder so aufgebaut, aber grundsätzlich gibt es doch schon die gleichen Probleme, dass wir uns halt nicht mehr so richtig treffen können und so richtige Treffpunkte nicht haben, Marktplätze nicht haben. Und Open Streets sorgt dafür, dass diese Sachen wieder geöffnet werden und dass im Endeffekt Dialog und Begegnungsflächen erschaffen werden. Das ist eigentlich der Kernpunkt der ganzen Geschichte und das ist auch die Funktion, sich zu treffen und sich auszutauschen in der Ortsmitte, wo normalerweise irgendwie die Dieselkarre abgestellt wird. Ne? Wir sagen nicht, dass wir eine Straße sperren, sondern wir sagen eigentlich, dass wir eine Straße öffnen. Und das ist halt auch so der Ansatz, wo wir sagen, so irgendwie so, also aus Amerika kommt das halt, ich übersetze das gleich so, open your streets to change minds, also öffne die Straßen, um überhaupt mal das Denken zu verändern, dass die Leute erstmal wieder merken, oh nee, ich gehöre ja nicht nur auf diesen kleinen Mini-Gehweg, sondern da gibt es ja auch noch diese 8 Meter breite Straße, so gefühlt, wo halt eigentlich nur die Kisten den ganzen Tag stehen. Und wenn wir das vielleicht mal für ein paar Stunden rausräumen, dann ist das eine schöne Sache. Und ja, es wird gut angenommen.
Also
Wir sind jetzt
bei den
echt.
Slacklines ist es ja nicht geblieben. Es sind
Nee,
ja noch
tatsächlich.
mehr Aktionen dazugekommen.
Richtig, es kamen einige Aktionen dazu, weil dann auch Leute gefragt haben. Und im Endeffekt haben wir dann relativ schnell auch gesagt, wir müssen so die Gewerbetreibenden, die ja auch große Probleme hatten in der Straße, mit einbeziehen und haben gesagt, okay, wollt ihr nicht vielleicht einen kleinen Stand draußen machen, wenn wir die Open Streets machen? Wir haben das am Anfang am Wochenende gemacht. am Samstag, aber dann kam auch diese Corona-Zeit. Wir sind dann noch weitergegangen und haben gesagt, wir machen zum Beispiel im Oktober ein Kürbisschnitzen zusammen auf der Straße, bauen eine riesenlange Tafel auf mit 20, 30 Meter Tischen. Die haben wir uns dann holen lassen von einem Veranstalter und die hinstellen lassen. Und ja, dann haben wir gemeinsam über diese über den Obstladen, der in der Straße ist, die Kürbisse bestellt und mit den Leuten zusammen. Es zentriert sich alles auf der Webseite zeuthen-os.de, die wurde dann gegründet und war im Endeffekt dann die Anlaufstation auch für die Kürbisbestellungen und auch für die ganzen, für die Transparenz. Also auf dieser Webseite findet man, wer ist dabei, wer macht mit, was ist das für ein Motto in dem Sinne. Wir haben also ein paar Mottos eingeführt und im Winter haben wir dann gemeinsames Glühweintrinken gemacht und halt immer an diesen bestimmten Punkten die Straße autofrei gemacht für ein paar Stunden. Und zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den gewerbetreibenden Vereinen, Projektgruppen, das hat sich dann irgendwann bumm, 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 da kam dann irgendwann auch selbst die Krankenpflege kam, die Altersheime haben dann irgendwie auch noch was gesammelt oder was gemacht und was verkauft. Und im Endeffekt ist dann dieser ganz reiche Marktplatz in der Mitte des Zentrums entstanden. Und jetzt zum Beispiel, wie gesagt, Open Streets, die Marke ist jetzt 1,5 Jahre alt ungefähr. Das war ja so im Ausschleichen von Corona. Da haben wir im Endeffekt dann auch gesehen, dass, dass diese ganze Geschichte halt auch diesen Zusammenhalt und diese Demokratie und diesen, ja, dass das fördert das alles. Also die Leute waren so auf diese Einsamkeit und so, was da draußen unterwegs ist. Das ist so ein besonderer Moment. Das ist eigentlich ein Gefühl. Eigentlich so Zeuthen um Streets, wenn man fragt, was das ist. Das ist mehr oder weniger wirklich ein Gefühl, wenn man da hinkommt und zusammenkommt und sich trifft. Und unsere Aufgabe ist es im Endeffekt vom Orga-Team, was relativ klein ist, dass wir alle Generationen durch erreichen. Ja, wir haben halt die Kids so am Start. So, ne? Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwie eine Kinder-Action werden, sondern wir wollen natürlich auch die Älteren dabei haben, die Erwachsenen, die Jüngeren, die Jugendlichen. Und das haben wir gesehen, dass das jetzt nach Corona ist. Das ist noch mal wichtiger als eigentlich gefühlt, was dort in der Straße passiert. Also das, auch wenn es alles miteinander zusammenhängt, aber dieser Zusammenhalt, den dort zu stärken und nach vorne zu bringen, genau.
Aber Sie sind jetzt sehr schnell vom Ich, also Ihre ersten Sätze waren, mir ist das aufgefallen, ne? Und Sie sind dann sehr schnell vom Ich zum Wir gekommen. Wer versteckt sich denn hinter dem Wir? Also wer ist so die Kerngruppe, die sich kümmert? Die anderen kann man auch immer mitnehmen, aber es braucht doch diesen Nukleus, der sicherlich nicht nur aus Ihnen besteht.
Naja, Zeuthen ist nicht groß. Wir sind 10.000 Leute. Davon sind ein richtig großer Haufen Kids irgendwie, die oft nicht gehört werden. Dann gibt's auch viele Ältere, die irgendwie gar nicht mehr so viel Energie haben. Zum Schluss bleibt der Kern tatsächlich relativ klein. Und vielleicht gibt's auch ein, zwei Leute, die dann die Idee und die Recherche und die Vision haben und Recherche betreiben und die Vision haben, wo es eigentlich hingeht. Das sind so 2, 3 Leute tatsächlich, ja. Deswegen das Wir. Aber der grundsätzliche Kern ist nicht größer als 4 bis 8 Leute. Aber die haben halt alle so ihre unterschiedlichen kleinen Peergruppen und tragen das dann in das Gesamtprojekt hinein. Und also das ist ja das Fingerspitzengefühl. Das ist das, warum es funktioniert. Weil wir halt im Endeffekt, ja, da schaffen oder wir geben uns ganz viel Mühe, eine Balance zu schaffen zwischen den Altersgruppen und alles auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ist sicherlich gibt's da immer 1, 2 Leute, so die wissen, wo es hingeht und die auch sich gucken, wie sich das entwickelt, Open Streets, auch was es so rechts und links davon gibt. Aber grundsätzlich, die Idee steht im Raum, sie wurde auf der Webseite manifestiert, ja, wo wollen wir hin? Und daran wird gearbeitet.
Jede einzelne Aktion ist ja am Ende auch mit Kosten verbunden. Können Sie da noch mal was zu sagen? A, wie trägt sich das Ganze? Und B, aber auch, es braucht ja dann immer doch irgendwelche Unterstützung auch von der Verwaltung, also die Sperrung der Straße oder die, ich brauche vielleicht auch mal Wasser, Abwasser oder sonst was. Was es so an Regelungen gibt, die oftmals ja die Nutzung des öffentlichen Raums auch erschweren. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, das ist eine Kommunikation, die von Anfang an auch so gewollt ist, als ich beim Bürgermeister und seinem Team saß und auch gesagt habe, okay, das ist ein Riesending, ihr habt hier ein Problem. Ja, wir sehen das Problem und es sieht so aus, wenn Zeuthen es nicht richtig lösen kann. Hier in dieser Region, wenn man die so kennt, alles zwischen KW und Schmöckwitz, zwischen Königs Wusterhausen und Schmöckwitz, unglaublich dynamisch, politisch absolut instabil, riesen Veränderungen in den letzten Jahren. Die haben auch viele Sachen, dann wollten sie alles überregional machen und Landkreis und also ein riesen Stress hier. Und wir haben einfach eine Lösung gegeben, wie man bestimmte Themen, die mega im Stress sind, einfach und kostengünstig lösen kann. Was kostet so ein OpenStreets? Keine Ahnung, das kostet nicht viel. Wir sind wirklich im Bereich von wenigen hunderten Euros. Die Straßensperrung macht die Gemeinde. Und wenn sie nicht machen würde, dann würden wir fragen, warum? Wir haben tatsächlich in den ersten Momenten vom Straßenverkehrsamt und Königs Wusterhausen, die haben gesagt, wozu wollt ihr eine Straße sperren? Und dann haben wir gefragt, das war so, ich wusste gar nicht, was ich darauf sagen soll. Ich sag so, was geht mit euch ab? So, also da sind ein paar Leute, die irgendwie ihre Stadt beleben wollen und 3x3 Stunden Straßensperrung braucht und ihr fragt uns, warum? Also schöner kann man die Demokratie im Ort ja nicht schädigen. Und ich sag mal, und deswegen sind wir halt, also wir haben da schon eine klare Message, wir wissen, wo wir hinwollen und im Endeffekt von den Kosten ist das alles sehr überschaubar. Klar, wenn jetzt eine Theatergruppe, die kriegt da auch mal einen 50er oder so, weil die Kids kommen, die kriegen dann auch, letztens haben wir die wollten mal im Sommer, haben wir die mit einer großen Portion Eis belohnt, weil sie ein bisschen gesungen haben, aber die konnten halt auch ihre Performance testen und so. Ist immer so ein Geben und Nehmen und wenn dann große Kosten entstehen, findet sich sicherlich auch ein Sponsor. Wir hatten jetzt im Winter zum Beispiel ein Puppentheater, da hat sich jetzt ein Gewerbetreibender gefunden, der das gesponsert hat und dann wird der auch entsprechend da gemacht. Aber es ist nicht einfach. Das ist halt die harte Nummer. Man muss es arbeiten. Man braucht gute Leute, die da miteinander, deswegen, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wie beim Festival. Man braucht die Leute, die da viel kommunizieren und reden und auch mal ein bisschen Klinke putzen. Aber im Endeffekt, wenn du um Hilfe fragst, bekommst du sie auch. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Message. Frag um Hilfe. Mhm. Ask for help. Ja.
Vielen Dank im Moment erstmal für diese Begeisterung, die Sie auch versprühen und für das Engagement, was da sichtbar wird. Ich würde jetzt einfach mal zu Herrn Jakobsen übergehen, also von einer ganz kleinen Stadt jetzt zu der größten Stadt im Land Brandenburg. Wir sind mit dem Localize Festival ja auch schon deutlich länger unterwegs. Was mich dann am Ende auch auf jeden Fall zu der Frage bringt, wie schafft man es wirklich, diese Kontinuität hinzukriegen? Weil Initiativen leben ja auch davon, dass Personal auch immer wieder wechselt. Aber erstmal die Frage, worum geht es insgesamt bei dem Festival? Und auch da, was waren so die Ursprünge? Was war das, was Sie bewegt hat, zu sagen, hier muss man doch was machen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass Sie an uns gedacht haben. Fanden wir auf jeden Fall sehr schön und auch sehr gut organisiert. Das Localize Festival wird organisiert vom Localize e.V. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir haben uns zum Ziel gesetzt, urbane Orte für zeitgenössische Kunst zu öffnen und dabei zu gucken, was gibt es überhaupt noch für Orte, die man temporär umnutzen kann. Und anhand eines jährlich wechselnden Schwerpunkts wollen wir eben die Auseinandersetzung mit städtischem Raum suchen und Zwischenräume für Gestaltung ausloten, sowie auch Potenziale für Partizipation aufzeigen. Wie wir grundsätzlich organisiert sind, wir machen ein mehrtägiges Festival, wir haben immer einen unterschiedlichen Ort. Wir waren jetzt, seitdem ich Teil des Festivals bin, ich bin ja nicht seit Anfang an 2008 dabei, ich bin seit 2020 dabei, mit der ersten Pandemie-Version haben wir es immer genannt, die in der Innenstadt sich bewegt hat. Da haben wir natürlich aufgrund auch der Abstandsregelungen und alles ist ein bisschen dezentraler organisiert. Im Jahr darauf waren wir dann im Babelsberger Park, also am Babelsberger Park, bei dem wir eine ehemalige Autobahnauffahrt bespielt haben und eben Fragen gestellt haben nach Begegnungen, vor allem in Pandemiezeiten. Wie begegnet man sich überhaupt noch innerhalb dieser Zeiten? Ja, und letztes Jahr waren wir zum Beispiel im Telegrafenberg, also am Telegrafenberg, wie Sie schon eingangs angekündigt haben, auf einer ehemaligen Gewerbefläche der Telekom, wo wir ordentlich Platz hatten. Und das Spannende zum Beispiel daran, und das ist auch immer unser Ziel mit unseren Veranstaltung. Das ist ein riesengroßes Gelände gewesen, was vom Hauptbahnhof, vom Potsdam Hauptbahnhof, den ja jeder kennt, dem Bus innerhalb von 5 Minuten zu erreichen war, aber den Ort kannte niemand. Und das Absurde daran ist, dass wir sind auch auf jeden Fall sehr glücklich, dass wir diesen Ort bespielen konnten. Aber wir sind der Meinung, wenn man genau sucht, dann gibt es viele von diesen Orten, die man mit Kreativität umnutzen kann und ein Beispiel dafür geben kann, was für Orte überhaupt möglich sind zu bespielen, auch wenn es anfangs erstmal gar nicht danach aussieht. Weil man stellt sich immer sofort die Frage, ja okay, das geht ja eigentlich gar nicht und irgendjemand muss ja dahinter stecken, der dann sofort Nein sagt etc. Aber wir versuchen es und haben zum Glück auch häufig Erfolg gehabt, auch dank großartiger KooperationspartnerInnen und auch großartiger Unterstützung auch von unserer Stadt. Ursprünglich ist das Festival ein Studierendenprojekt gewesen der europäischen Medienwissenschaften. Und man kann auch sagen, dass alle, die in diesem Verein tätig sind, mehr oder weniger aus ähnlichen Studiengängen kommen, ob es Kulturwissenschaft ist, Kulturarbeit, wie in meinem Fall, wo es mehr so Kulturmanagement und Kulturvermittlung geht, europäische Medienwissenschaften etc. Und 2008 ist es eben ein Projekt aus den europäischen Medienwissenschaften gewesen, wo Studierende natürlich angefangen haben, Orte zu beleben. Unter anderem gab es ja auch den Potsdamer Stadtkanal oder in Drewitz eine Ausgabe, also Orte, die viele Menschen nicht im Bewusstsein haben. Und auch zum Thema Stadtentwicklung für uns ist es wichtig, diese Orte überhaupt erstmal zu öffnen, überhaupt zurück ins Bewusstsein zu bringen, um gemeinsam unterschiedliche Perspektiven zu sammeln und vor allem auch auf kreativer Ebene, indem wir eben ortsspezifische Installationen, Performances erfragen von KünstlerInnen, die international ausgeschrieben werden, wo wir auch das Glück haben, dass wir auch sehr viele Einreichungen haben von wirklich sehr, sehr großartigen, aufstrebenden KünstlerInnen, aber auch schon Gefestigten. Und ja, im letzten Jahr beispielsweise hatten wir 200 Einreichungen und konnten auch enorm vielen, also hatten KünstlerInnen, ein Künstlerduo aus Ukraine und Russland zum Beispiel, was sehr, sehr bemerkenswert war. Aus Japan hatten wir einen Künstler dabei, und wir kriegen teilweise auch sogar Einreichungen aus Grönland. Also das geht schon sehr, sehr weit und da haben wir das Glück, dass wir innerhalb dieser 15 Jahre natürlich ein sehr großes Netzwerk uns aufbauen konnten. Und ja.
Ja, aber gerade so ein Festival ist ja durchaus mit einigem Mann Aufwand verbunden. Auf jeden Fall. Das ist ja doch nochmal eine andere Nummer, als wenn ich ein paar Slacklines spanne, was ich auch eine ganz tolle Idee finde. Aber sag mal, der technische Aufwand drumherum um so ein Festival, Sie müssen es auch nochmal mitnehmen. Es ist ein Wochenende, ne? Es sind drei Tage.
Genau, das ist bei uns nämlich die leichtere Version dadurch, dass wir nur wirklich temporär den Ort nutzen und ja nicht jeden Monat auf Neues, wie jetzt zum Beispiel bei Open Street. Da gibt's ja viele unterschiedliche Versionen und bei uns fokussiert sich das dann immer innerhalb von einem temporären Zeitraum. Von letztes Jahr hatten wir halt Wochenende auf dieser Gewerbefläche und das ist meistens auch ein Wochenende, außer als wir in der Innenstadt waren für die Pandemieversion Center Shock. Da haben wir eben unterschiedliche Orte in der ganzen Stadt bespielt und dann Aktionstage gehabt, immer so innerhalb von 4 Wochen, aber natürlich nicht jeden Tag. So, also die Konzepte ändern sich natürlich auch da, aber unser Anspruch ist auf jeden Fall immer eine gebündelte Zeit zu haben von 3 Tagen ungefähr, an dem wir eben eine genreübergreifende Ausstellung präsentieren, aufstrebende KünstlerInnen auch im Musikbereich präsentieren möchten. Und eben Menschen die Möglichkeit haben, Orte zu besuchen, die sie so eigentlich nicht besuchen können, beziehungsweise sich auch nicht häufig die Frage stellen, eigentlich was steckt dahinter? Und dann eben gemeinsam ins Gespräch zu gehen über eben das jährlich wechselnde Thema, über den jährlich wechselnden thematischen Schwerpunkt oder den Ort an sich. Und das Schöne, was wir aus den letzten Jahren mitnehmen konnten, ist, dass wir wirklich viele unterschiedliche Menschen erreichen. Also wir haben Kinder, die auf jeden Fall spielerisch mit der Kunst umgehen, mit dem Ort umgehen. Und wir haben auch SeniorInnen, die interessiert sind. Letztes Jahr zum Beispiel im ehemaligen Telekom-Gelände waren wir dann positiv überrascht, dass sehr, sehr viele Menschen, die vor 20 Jahren da gearbeitet haben oder ihre Ausbildung gemacht haben, dass die dann vorbeikommen und halt mit uns ins Gespräch gehen und sich freuen, dass wir quasi der Grund waren, dass sie auch mal wieder mit ihrem Ort sich auseinandersetzen. Und gleichzeitig haben wir eben Menschen aus der Stadtverwaltung, die den Ort auch noch nicht kennen oder andere Menschen, die dann auch sofort experimentieren in den Köpfen oder gemeinsam überlegen, was kann man noch machen aus dem Ort. Also einfach diese Gespräche zu entwickeln, das ist unsere Aufgabe, gar nicht per se jetzt diesen Ort dann für eine lange Zeit umzugestalten, sondern eben dieses Gespräch überhaupt erst zu öffnen.
Können Sie auch noch mal was sagen zur Finanzierung?
Ja, wir werden komplett gefördert, also unter anderem von der Stadt. Da haben wir natürlich den großen Vorteil, dass es eben auch niedrigschwellige Förderangebote in Potsdam gibt. Also wir werden in den letzten Jahren zum Beispiel wurden wir von der Landeshauptstadt Potsdam gefördert, was immer den größten Teil ausmacht. Da haben wir das Glück, eben eine große Unterstützung von der Landeshauptstadt Potsdam zu erhalten. Auch vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur bekommen wir eine Fördersumme. Dann von der Pro Potsdam, vom Studierendenwerk und genau. Und dann versuchen wir natürlich auch Sachspenden-Sponsoring reinzuholen und unterschiedliche Finanzierungsmodelle immer zu probieren, So, weil unser Anspruch ist es, mit den Finanzen, die wir haben, auch wenn wir noch nicht genau da sind, aber wir möchten natürlich allen KünstlerInnen ein faires Honorar auszahlen. Wenn man jetzt ein wirklich faires Honorar auszahlen würde, dann bräuchten wir natürlich noch deutlich mehr Gelder. Aber wir sind auf jeden Fall schon sehr glücklich mit der Unterstützung, die wir aktuell erhalten, um überhaupt erst auch die Kunst zu ermöglichen, dass überhaupt das Material existiert, dass überhaupt die Räume so präsentiert werden können, wie wir uns das vorstellen, und trotzdem aber auch den Künstler in den Raum zu lassen, dass sie selber mit diesen Themen umgehen. Und das Spannende ist dann eben auch zu sehen, was internationale Künstler beispielsweise dann mit Potsdam assoziieren oder halt sich sehr, sehr tief reinlesen in Themen, die wir ansprechen, und dann eben so einen Blick von außen bekommen, wie die dann eben zum Beispiel Potsdam wahrnehmen. Und gleichzeitig haben wir auch sehr viele Künstler dann aus Potsdam oder aus Brandenburg, die dann mit den Künstlern ins Gespräch gehen. Also diese Begegnung, das ist für mich zum Beispiel ein enormer Antrieb, dass Menschen sich begegnen, dass über diese Themen gesprochen wird und jeder seine Ausdrucksform findet.
Ja, aber auch dieses Netzwerk an Unterstützern ist ja mit Sicherheit in den letzten 15 Jahren gewachsen. Das ist ja auch nicht von Anfang an mit Sicherheit so gewesen, sondern ein kleines Anfang und dann über die Jahre hinweg eigentlich sich auch einen Namen machen. Ne? Das haben Sie ja auch gesagt, und dieses Netzwerk aufzubauen. Was war denn so Ihr persönliches Highlight in den letzten Jahren?
Also für mich persönlich war es auf jeden Fall die Gewerbefläche letztes Jahr. Das war einfach enorm, einfach ein 3 Hektar Grundstück mit 2-stöckigen Gewerbehäusern, wo wir natürlich nur die unterste Etage genutzt haben, und super interessanten Orten, die so unterschiedlich waren, auf dem Gelände an sich, einfach Menschen dahin zu bringen und diesen Ort kennenzulernen, wo sie, wie ich eingangs schon meinte, wo es darum ging, okay, der ist 5 Minuten, also der ist sehr zentral an sich, der ist 5 Minuten mit dem Bus vom Hauptbahnhof entfernt, und die Leute waren da zum ersten Mal, und das, was sie begegnen, waren Menschen, die über Themen sprechen, Menschen, die über das Thema über den Berg sprechen, vor allem in Pandemiezeiten und jetzt auch in der Situation damals, also als der Krieg auch anfing letztes Jahr, dass dann eben Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven, Ländern etc. sich treffen und darüber nachdenken, was es braucht, um über den Berg zu kommen, ob es nach der Talfahrt wieder über den Berg gehen muss etc. Also es war schon sehr spielerisch, aber auch sehr intensiv. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr schön.
Sie haben jetzt sehr, sehr schön auch beschrieben, was es auslöst, diese Aktion. Ich würde gerne nochmal so in Richtung so Langfristperspektive, also auch an Herrn Langers die Frage: Bemerken Sie, dass so seit dem Beginn von Open Streets in Zeuthen eine Veränderung in der Wahrnehmung des öffentlichen Raumes sich vollzieht, dass da anders nachgedacht und diskutiert wird?
Ja, absolut. Das kann man unterschreiben, nicht nur jetzt in der Gesellschaft an sich, sondern auch in der Verwaltung. Ich will die jetzt nicht trennen, die gehört natürlich zur Gesellschaft, aber also wenn man das jetzt mal, also einmal die Verwaltung und auch die Bürgerinnen und Bürger merken da definitiv was. Denn wir haben zum Beispiel auch einen Platz in Zeuthen letztes Jahr mal in Beschlag genommen, wo man nicht so richtig weiß, was mit so einem schönen Park am Wasser eigentlich passieren soll. Er bietet so viele Möglichkeiten, aber wurde in den Augen der Gemeinde und in den Augen der Bürger einfach überhaupt nicht verwendet, obwohl er wirklich wunderschön ist. Und haben da mal gesagt, okay, wir holen da mal eine Truppe rein, die Outdoor-Sport anbietet. Wir machen da ein Kino am Abend. Alles so Sachen, die klein sind, die nicht viel Spuren hinterlassen, aber die im Endeffekt was Großes auslösen und eine große Gemeinschaft fördern. Und wir haben dort auch zum Beispiel eine Zusammenkunft zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern organisiert, dass die dort debattieren können, wie was mit dem Platz passiert. Und ich glaube, das hat so einiges in meinen Augen bewirkt. Und aber auch in diesem Stadtzentrum, wie Simon schon sagt, nur wenn man denkt, dass diejenigen in den Gemeinden arbeiten oder in der Verwaltung, die kennen ja ihren Ort auch nicht perfekt, ne? Und deswegen, dann kommen die da mal hin und meinen so, und dann sehen die so, ja, stimmt, das kann man ja hier auch machen. Und ich glaube, das ist so eine Riesenveränderung, die, glaube ich, durch diese Open Streets Konzepte kommt, dass man einfach in seinen Ort geht, sieht, dass dort was anderes funktioniert, vielleicht selber gar nicht die Idee hatte oder einfach, weil man einfach der Schreibtisch voll war, gar nicht das hätte organisieren können. Und dann diese Initiative halt den Platz gibt und den Support, und den bekommen wir und den schätzen wir auch. Und dann fängt das an, so langsam zu rollen. Und wie gesagt, wir sind noch super jung, wir sind super am Anfang und es ist jetzt schon so breit aufgestellt. Und wie gesagt, für die Zukunft sehen wir da eine tolle, wir müssen uns noch ein bisschen setteln, wir müssen noch wissen, uns noch ein bisschen stabiler aufstellen, weil wir können zum Beispiel noch keine richtigen Fördergelder erhalten. Da sind wir noch nicht gut aufgestellt, aber auch da haben wir nach Hilfe gefragt und die wird jetzt kommen wahrscheinlich dieses Jahr.
Ja, genau. Herr Jakobsen sprach ja, Sie sind organisiert als Verein. Auch das sicherlich nicht vom ersten Tag an, ne? Aber diese Frage nach Strukturen, die am Ende auch solche Initiativen brauchen, die ist natürlich schon ganz wichtig. Und auch die Frage, wie geht man so mit Veränderungsprozessen um? Herr Jakobsen, Sie sagten, ja, Sie sind seit 2018 dabei. Bestimmt ist der ein oder andere aus der Gründergeneration heute schon gar nicht mehr in dem Projekt mit involviert, weil sich Lebensumstände ändern. Und das ist ja das Interessante auch bei ehrenamtlichen Engagementen, ne, dass man nicht sagen kann, das ist jetzt ein Job, den mache ich für immer, sondern er passt zu mir in einer bestimmten Lebenssituation, habe ich die Möglichkeit, habe ich die Zeit, mich auch zu engagieren. Und das kann auch wieder anders sein, dass ich andere Prioritäten setzen muss. Diesen Prozess zu organisieren, dass da immer wieder auch neue Leute dazu kommen, die natürlich auch andere Ideen mitbringen, die vielleicht auch andere Akzente setzen wollen. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen?
Sehr gut tatsächlich. Also ich persönlich bin ja auch erst reingekommen, weil ich in meinem Studiengang ein eigenes Projekt gemacht habe im stillgelegten Potsdamer Stadtkanal. Und da sind die alten Hasen quasi auf mich aufmerksam geworden und haben sich die Veranstaltung angeschaut und konnten auf jeden Fall auch Parallelen zu ihren eigenen Organisationsstrukturen wahrnehmen. Und ja, und dann bin ich halt dazugekommen und dadurch, dass der Verein generell sich viel sehr öffnet, eben Menschen aufzunehmen, Menschen, die Motivation haben, als Teil des Teams zu betrachten. Und natürlich muss ich dann zusammen mit meiner Kollegin die Projektleitung übernehmen und das Boot so zusammenhalten. Aber wir haben dann halt ein enormes Netzwerk. Also wir haben einen Designer in unseren Reihen, wir haben eine Person, die sich um die Finanzen kümmert. Wir haben eine Person, die die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Wir haben viele unterschiedliche Expertisen aufgrund auch unterschiedlicher Erfahrungen und Berufe. Und deswegen war schon vieles der Struktur, als ich angekommen bin, war auch vieles schon da. Und meine Aufgabe ist halt vor allem, etwas ja mehr Menschen noch zu motivieren, weitere Expertisen zu finden. Also wenn wir zum Beispiel eine Person für die sozialen Medien suchen, dass ich dann jemanden ran ankriege, der oder die halt auch die nötige Expertise halt mitbringt. Aber das Gute daran ist, dass wir jetzt halt in unserer Arbeit eben so einen Fokus auf diesen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert sehen und dadurch erreichen wir halt auch viele Menschen, die mit uns zum Beispiel auch ihre ersten Erfahrungen machen möchten. Also auch, ob es jetzt HelferInnen oder TeammitgliederInnen oder auch KünstlerInnen sind, die halt mit uns ihre ersten Schritte machen in die Professionalisierung. Und ja, das ist auf jeden Fall für mich eine sehr, sehr großartige Erfahrung gewesen, weil wenn man auch einfach Studierenden oder jungen Menschen den Raum gibt, sich auszuprobieren und die Motivation auch wahrnimmt und dann auch in gewisser Weise auch Verantwortungen gibt, dann merkt man einfach, dass man dadurch echt Menschen ausbildet, die dann auch für die Zukunft großartige Veranstaltungen machen, auch wenn es jetzt unabhängig von dem Verein ist. Aber das ist so ein bisschen meine Vorstellung immer von einer guten Zusammenarbeit, dass jeder, weil wir werden ja alle nicht reich damit. Wir machen das ja, weil wir einfach ein gutes Zeichen senden möchten. Und wir möchten Diskussionsräume öffnen. Wir möchten über Themen nachdenken, die entweder sehr präsent sind oder noch nicht präsent genug. Wir wollen Orte öffnen und haben halt auch das Glück, dass viele Menschen sich damit identifizieren können mit unserer Veranstaltung, mit unseren Veranstaltungen. Und
Diskussionsräume öffnen, das war jetzt gerade ein schönes Stichwort. Hier auch nochmal der Hinweis an alle unsere Teilnehmenden oder die Einladung. Beteiligen Sie sich gerne an der Diskussion. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mit einer eigenen Wortmeldung sich zu Wort melden wollen, Sie können den Chat nutzen, eine Info geben. Hier, ich möchte gerne was sagen. Dann nehmen wir Sie hier auch gerne in die Diskussion mit rein. Die Frage nochmal an Sie beide. Haben Sie den Eindruck, dass über so diese temporären Nutzungen, da kann man ja sagen, naja, bespielt mal da die Straße mal ein Wochenende, stört uns ja nicht, aber eigentlich unsere Nutzung, die Autos von Montag bis Freitag dürfen sie ja dann wieder parken und die anderen drei Wochenenden im Monat stört die uns auch nicht. Haben Sie den Eindruck, dass sich im Verständnis für Räume oder auch in der tatsächlichen Nutzung von Räumen da auch Dinge verändern. Also aus diesem temporären Ansatz heraus man auch über Nutzung nochmal anders nachdenkt?
Also von meiner Ansicht auf jeden Fall, die Frage ist übelst komplex. Das ist nicht einfach zu beantworten. Das ist auch vom Bundesland. Wir waren gerade in Bayern und in Österreich. Und das ist, also wenn du da in Innsbruck fragst, wie die es mit der, oder auf dem Dorf da fragst, wie das mit der Straße aussieht, wie die Verhältnisse sind und so. Also hier in Brandenburg sehe ich eine Riesenchance. Also in Berlin ist eh eine Riesen-Mega-Chance. Und die müssen auch, die stehen im großen Wettkampf mit Paris und Frankfurt und sonst da was und Hamburg. Und da wird auch mit aller Gewalt das probiert. Und hier, wir sind die Nächsten. Also Brandenburg wird seine Karte dort ausspielen. Und deswegen ist diese öffentlichen Räume und dieser Gleichberechtigung im öffentlichen Raum, das wird ein Megathema werden. Und diese Karren stehen da sinnlos rum. Und das wissen die auch. Und diese Generation, die derzeit noch fährt, wird die irgendwann nicht mehr fahren. Und dann kommen wir, die sich fragen, warum wir überhaupt noch Auto fahren gefühlt. Und es ist ein unglaublicher Anstieg an Lastenräder gekommen in Zeuthen. Wir haben ein freies Lastenradprogramm jetzt auch noch mit der Flotte gegründet zusammen, wo wir die unterstützen, Flotte Brandenburg. Und so wollen wir ein Teil davon werden. Das ist jetzt nicht unsere Erfindung, aber wir wollen Teil oder sind auch mittlerweile ein Teil davon. Und also deswegen, das ist kein Spaß oder kein Trend oder so. Das ist schon eine Bewegung in meinen Augen. Und ja, natürlich machen wir es noch ein paar Stunden. Aber es wird irgendwann der Moment kommen, wenn die Sache dann auch heißt, autofreie Fußgängerzone oder sonst da was. Daran glaube ich fest. Und wenn das noch ein, zwei Politikergenerationen dauert, ich habe Zeit. Das ist okay. Ja, aber das wird kommen. Da kann sich keiner drum herum. Zum Schluss werden sich die Leute damit schmücken. Sie werden sagen, hey, wir haben es autofrei gemacht. Und dann kriegst du halt deine Zahlen. Das ist derzeit noch, das ist gerade, ich habe das Gefühl in meiner Bubble, dass es am Kippen ist. Aber ich kann... Die Frage, ja, ist sehr, sehr komplexe Frage. Ich will keine Vorhersage treffen.
Herr Jakobsen, aus Ihrer Perspektive?
Können Sie die Formulierung der Frage nochmal wiederholen, damit ich nicht ausschweife?
Ob es tatsächlich auch zu dauerhaften Veränderungen auf Flächen gekommen ist? Quasi, Sie haben sie ins öffentliche Bewusstsein zurückgeholt und man stellt fest, ja, so eine Fläche, die muss man doch nutzen, die kann man doch nicht einfach so liegen lassen.
Ja, also wir haben zum Beispiel das 2019, als wir auf der Freundschaftsinsel in Potsdam veranstaltet haben, haben wir eine Freiluftbühne genutzt und die wurde zum Beispiel von einer anderen Initiative wieder ins Leben gerufen für eine auch dauerhafte Nutzung, was für uns natürlich dann wunderschön ist, weil die Menschen haben sich diesen Ort angeschaut und da gab es dann die Idee, diesen halt weiterhin zu nutzen. Und bei uns ist es so, dass grundsätzlich für die Organisation unseres Vereins wäre natürlich eine längerfristige Nutzung von Orten sehr, sehr schön, aber das hängt natürlich auch zusammen mit gewissen Fördergeldern, die dann auch längerfristig in Aussicht gestellt werden müssen und anderen Prozessen. Und deswegen gibt es auf jeden Fall viele positive Beispiele, wo dann auch Veränderung stattgefunden hat, wo dann auch zum Beispiel der stillgelegte Stadtkanal in Potsdam nochmal mehr in den Medien vertreten wurde, mehr Gespräche geführt wurden und die Politik dann natürlich, die auch als Besucher vorbeikommen, dass die Politik dann eben auch diese Themen aufgreift und Konzepte entwickelt und andere Initiativen Konzepte entwickeln. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe, die wir haben. Zum Beispiel auch, dass die Gewerbefläche am Fuße des Telegrafenbergs, wir haben jetzt in der Vision, die wir als Verein haben, nicht den Wunsch daraus, für die nächsten 10 Jahre das neue Kreativquartier zum Beispiel zu gestalten. Aber haben halt den Wunsch, dass Menschen sich ins Gespräch begeben, dass Menschen auch mit der Stadt sprechen. Und wenn sie Ideen haben und mit der Interessensvertretung, diese Gewerbefläche auch verwaltet, wenn die ins Gespräch kommen und dann eben gemeinsame Konzepte finden.
Die Frage, die wir hier gerade im Chat haben, die richtet sich auch vordergründig an Herrn Jakobsen. Ich glaube, bei Ihnen ist so viel an Forderungen steckt da noch gar nicht drin, Herr Langers, oder?
Ja, erstmal schönen guten Tag an Herrn Stricker. Schön, dass Sie heute dabei sind. Wir werden uns auch in Kürze hören. Ja, nee, genau. Also die Finanzierung, wie gesagt, das werden wir, da müssen wir noch besser werden, das müssen wir noch besser klären. Wir haben jetzt aber gesehen, wie gesagt, Open Streets, die nächste Planung geht in Richtung Fürstenwalde. Und dort war es eigentlich der Kick-Off-Termin, den wir hatten. Da saßen wir so mit 30 Leuten zusammen. Das war schon krass. Also ich meine, wir saßen in Zeuthen mit 5 Leuten gefühlt zusammen am Anfang. In Fürstenwalde sind es dann gleich schon mal 30 in einem Raum. Da war es von Stadtverwaltung, Gewerbetreibenden, engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Also da war richtig was los, richtig toll, auch Medienleuten. Das war ein wunderbares Zusammentreffen. Und da ging es zum Beispiel, die erste Frage war so, okay, wenn wir das jetzt in der Eisenbahnstraße in Fürstenwalde machen, wie viel müssen wir denn da jetzt in den Topf einzahlen? Ich so, was, welcher Topf? Und also, okay, nenn mich naiv, aber auf der anderen Seite, ja, klar, dann komme ich zurück nach Zeuthen und sehe halt irgendwie, okay, boah, wir kämpfen hier echt um jeden Cent irgendwie so, aber man muss da irgendwie auch eine Linie finden. Das wird sich alles eingerufen, aber man merkt, dass da ein riesen Potenzial da und die Leute wollen, dass es aktiv wird. Und deswegen, wie werden die Mittel eingesetzt? Ja, sicherlich muss man die Leute und vor allem die Künstlerinnen und Künstler bezahlen. Kultur spielt da eine riesen Rolle in meinen Augen. Und wie Simon schon sagte, vor allem eine gewisse Fairness muss da stattfinden und dafür braucht man dann auch das meiste Geld, schätze ich mal. Klar, die Server müssen bezahlt werden, die Webseiten müssen bezahlt werden und so, aber ja, das ist ja bei der BBSM jetzt nicht anders, wie das aufgebaut ist. Ja.
Die Frage der Finanzierung, die würde ich gerne auch an Sie weitergeben. Die Frage, die hier im Chat steht, wofür wird die öffentliche Unterstützung eingesetzt und können Sie damit Ihre eigenen Personalkosten auch mitdecken?
Also wir zahlen auf jeden Fall auch Personalkosten, also für den Aufwand, den auch vor allem die Projektleitung, ist es schon nicht möglich, das komplett ehrenamtlich zu stemmen und auch mit dem Geld, was wir uns selber quasi als Honorar auszahlen. Ich würde mal sagen, das möchte man nicht auf einen Stundenlohn runterrechnen, aber für uns ist halt vor allem das Wichtigste eben die Menschen, die insbesondere die KünstlerInnen und die externen Dienstleister und all diese Menschen natürlich auch das Geld zu geben, was sie benötigen. Also beispielsweise in der Veranstaltungsbranche haben wir ja, dass Techniker einfach immer teurer werden, was für viele VeranstalterInnen natürlich ein großes Problem ist. Und wir versuchen natürlich auch den nötigen Respekt diesen Technikern zu geben, dass eben sie auch ihre Kosten mehr oder weniger decken können, was nicht immer gelingt, bin ich ganz ehrlich, weil dafür bräuchten wir halt noch mehr Fördergelder. Aber da haben wir halt den Vorteil, dass sich eben auch bei uns eben die Dienstleister auch sehr mit unserem Projekt identifizieren können und uns dann auch entgegenkommen. Genau, und die KünstlerInnen, die sich bei uns bewerben, wir fordern sie quasi auch auf, bei ihrer Bewerbung eine ehrliche Einschätzung zu geben. Wir sagen dann, okay, so und so viel Geld haben wir für KünstlerInnen Honorare und so viel Geld haben wir für Material. Was sind eure Vorstellungen? Und möchten natürlich auch die Menschen dazu bewegen, so eine realistische Rechnung zu machen, damit sie nicht aus der Veranstaltung rausgehen und dann mit sehr viel privaten Geldern noch reingehen. Genau, aber da haben wir tatsächlich die Erfahrung, dass viele auch entweder eine gesunde Selbsteinschätzung haben oder halt einfach auch sagen, ey, ich mache das auch gratis etc., aber wir sind halt der Meinung so, nee, kein Künstler macht für uns so die Ausstellung, arbeitet an der Ausstellung mit und wir haben welche, die das angeboten haben, gratis zu machen, weil sie einfach kreieren möchten, aber dann sieht man eben Menschen, die 2 Wochen lang jeden Tag ihr Herzblut da reinstecken und da bin ich der Meinung, muss man auch auf finanzieller Hinsicht natürlich respektieren und wahrnehmen. Und das
ist auch eine Frage der Wertschätzung der Arbeit, genau, die da reingesteckt wird.
Genau, und das ist für uns halt ein großes Anliegen, dass da diese Wertschätzung in jeder Richtung natürlich erkennbar wird. Aber wenn wir halt jede Person, die an der Veranstaltung beteiligt ist, wirklich das faire Honorar geben können, so dann wären wir bei ganz, ganz anderen Zahlen. Deswegen haben wir natürlich auch das Glück, viele ehrenamtliche HelferInnen beispielsweise zu haben, die auch das einfach ablehnen, Geld zu bekommen, weil sie einfach sich so mit der Veranstaltung identifizieren können und möchten, dass es stattfindet und halt genau wissen, wie halt in der Veranstaltung, wie die Situation der Veranstaltungsbranche aktuell ist. Und ja, deswegen ist es so ein bisschen, wir versuchen überall die Kosten einigermaßen zu decken, wo es halt möglich ist, aber gehen schon auch viele, viele ins Gespräch, um halt auch angepasste Angebote einzuholen. Und wenn es irgendwas zu teuer ist, dann müssen wir halt auf was verzichten und dann ist das wieder so.
Sie hatten vorhin gesagt, dass sich so der Kreis der Aktiven bei Ihnen vor allem auch aus der Studierendenschaft in Potsdam mit speist. Da ist dann natürlich Potsdam im Vorteil, aber wäre es für Sie interessant, spannend, auch mal in eine der kleineren Städte im Land zu gehen, gerade so im peripheren Raum? Was müsste man tun, um Sie zu begeistern, dass Sie sagen, ich gehe doch mal nach Fritzwald oder Güstrin oder ja, Kätzchen oder was wir alles so haben im Land. Denn oft wird ja gesagt, naja, Potsdam hat es ja einfach. Wir so in den peripheren Regionen des Landes haben es vielleicht viel schwerer und in den kleinen Städten erst recht.
Ja, also ich persönlich, mich reizt das natürlich sehr. Es muss man dann natürlich immer gucken, wie das die Identität des Vereins auch ist, also die Ausrichtung, weil wir haben uns natürlich auch aufgrund unserer Förderung von der Landeshauptstadt Potsdam, auf die wir sehr angewiesen sind, möchten wir natürlich auch in Potsdam stattfinden. Aber es ist dann natürlich, je weiter man herausgeht, desto mehr ist man auch abhängig von Geldern aus dem Ministerium beispielsweise oder einfach aus Landesmitteln. Und ja, das ist immer alles eine Frage von, wie lässt sich das auch umsetzen und wie niedrigschwellig kriegen wir dann auch Angebote hin und welche Personen sind dann auch daran beteiligt. Also mich persönlich reizt es auf jeden Fall sehr, in den ländlichen Raum zu gehen, auch aus meiner eigenen Erfahrung aus dem Theater und aus der Musik weiß ich einfach, wie wichtig diese Orte sind und vor allem auch komplett andere Potenziale haben als jetzt beispielsweise eine Landeshauptstadt wie Potsdam. Und ich versuche auch in meiner anderen Tätigkeit im Landesverband für Festivals, Soziokultur und Popularmusik in Brandenburg, versuche ich sowieso immer auch die Verbindungen zu schaffen und auch soziokulturelle Zentren oder Festivals oder auch MusikerInnen aus den ländlichen Regionen eben zu erreichen, um irgendwie in den Austausch zu kommen, weil ich bin der Meinung, dass halt wir genauso lernen können von Veranstaltungen, wie wir jetzt auch von Open Streets in Zeuthen beispielsweise, genau, wie wir auch denken, dass wir auch Input geben können und immer wieder ins Gespräch zu gehen. Aber es passiert schon sehr viel auf VeranstalterInnen-Ebene, dass da auch gute Netzwerke entstehen, dass da ein Wille nach Austausch ist. Gleichzeitig appellieren wir natürlich auch, dass für vereinfachte Prozesse etc. Behörden, Stadtverwaltungen auch untereinander ins Gespräch gehen, auch in Arbeitskreise gehen, weil wir hören halt in jeden Orten unterschiedliche Erfahrungen, wenn es um Genehmigungsprozesse beispielsweise geht oder um Brandschutz geht und um Umnutzungskonzepte geht. Und natürlich über die Jahre haben wir uns einigermaßen darauf professionalisiert und wissen halt, haben auch gute Ansprechpersonen und wissen eben genau, welche Fragen wir beantworten müssen. Aber jetzt ein neues Festival in Zeuthen beispielsweise hätte dann vielleicht dann auch viele Fragen. Und da ist es halt wichtig, dass man einerseits natürlich Menschen aus der Veranstaltungsbranche erreichen kann, was wir dann im Landesverband beispielsweise versuchen. Und gleichzeitig aber auch die Behörden da zu animieren, mal zu gucken, das in anderen Städten aus, weil wir kennen da auch viele unterschiedliche Geschichten.
Genau, das ist ja der Anspruch letztlich von solchen Runden hier, aber auch generell des Städteforums, diesen fachlichen Austausch zu organisieren, dann gerade eben Sie auch ins Gespräch zu bringen mit ja, Akteuren auch aus anderen Kommunen. Dann werden ja in April nochmal eine Veranstaltung auch zum Thema Kultur und Innenstadt machen, weil ich das total wichtig finde, als Element zur Belebung der Innenstädte wirklich das Thema Kultur weiter nach vorne zu bringen. Wir haben noch eine Frage im Chat. Wie gelingt es, Menschen auch milieuübergreifend zu erreichen? Also wie divers sind Ihre Teilnehmenden tatsächlich? Also in Zeuthen, bei Ihnen kommt man ja eigentlich gar nicht vorbei, ne? Wer die Straße langläuft, der wird eingefangen oder eingebunden.
Ja, naja, so viele, wir hatten jetzt zum Beispiel, um mal einen anderen Kulturkreis zu erreichen in dem Sinne, auch mal durch diesen Ukraine-Krieg hatten wir dann eine Spendenaktion und konnten dann endlich auch mal in Kontakt kommen mit Leuten, die in diesem Genre arbeiten oder die da reingerutscht sind. Wir konnten denen helfen. Wir konnten dann auch mit Ukrainerinnen und Ukrainern ins Gespräch kommen, die man vielleicht sonst gar nicht erreicht hätten, die halt irgendwie so im Stress sind und in unsere Region gekommen sind. Und jetzt nur, ja, wir bleiben ein bisschen hier, nee, wir kommen auf der Schule, müssen wir jetzt auch noch. Aber dann waren die erstmal bei uns und wir konnten mal mit denen reden und so. Ich glaube, das war ganz gut. Die konnten dort auch ein bisschen netzwerken. Wir haben auch so überlegt, so Ukrainian Corner zu machen, irgendwie so, wo die sich mal wenigstens mal sehen, dass der eine aus Eichwalde, der andere aus Zeuthen, der andere aus Wildau, dass die sich da mal über den Weg laufen. Das ist jetzt so ein bisschen, das hat sich jetzt durch verschiedene Aktionsgruppen im Ort so ein bisschen entspannt und die sind gut versorgt. Aber trotzdem bleiben wir mit denen in Kontakt. Also die können definitiv, darf da jeder kommen. Jetzt in Fürstenwalde zum Beispiel, da ist es, glaube ich, sogar so, dass gesagt wird ja auch manchmal, ja, so nah am Abend, wenn es dunkel ist, dann ist die Eisenbahnstraße sogar vielleicht ein bisschen gefährlich. Und so ein Open Streets kann halt auch super dafür sorgen, dass einfach viel mehr Augen auf der Straße sind, die nicht hinter dicken Autoglasscheiben versteckt sind, sondern dass man wirklich, wenn man da durchläuft und da ist oder auch mal sitzt und guckt, dass das eigentlich ein sehr sicherer Raum wird, der eigentlich sonst als sehr unsicher bekannt ist. Und das auch zum Thema Kultur. Also bei Zeugen Open Streets haben wir halt, also oder grundsätzlich diese Open Streets Konzepte haben immer, sagen immer, Culture is Soul. Also die Kultur ist die Seele eigentlich dieses ganzen Miteinanders. Und Kultur war es halt immer. Ja, es ist ja auch die Kultur an der Côte d'Azur, nicht im Café nicht gegeneinander zu sitzen, sondern mit Blick auf die Straße, ja, so gesehen und gesehen werden. Und das leben wir halt auch. Wir leben halt schon dadurch, dass man sich hinsetzt und gemeinsam und auch ein bisschen beobachtet, das Beobachten und das Gucken, wie macht's der andere. Nicht das Starren oder das Stalken, sondern eher das immer hingucken, ah, okay, der hat das an und so. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache, die da wieder belebt wird, die in uns steckt ganz tief. Und deswegen ergreift man da auch alle. Ob ich nur im Markt in Marokko auf dem Markt bin, in Amerika in der Mall, oder in Deutschland auf dem Marktplatz, auf dem Römer in Frankfurt, alle gucken und machen und tun und wollen irgendwie was machen und die Action sehen und sind hier, warum, vielleicht auch einfach nur so und oder weil sie was halt zu tun haben. Und ja, ich will das vielleicht noch abschließen und das kleine, wo ist es hier, noch sagen, das ist auch so ein Konzept für uns, klar kennen vielleicht sehr viele diesen Stadtplaner Jan Gehl, und der hat auch mal gesagt, im Endeffekt brauchst du nur Trees, Flowers, Art and Benches. Am Ende brauchst du schön ein bisschen Bäume, ein paar Blümchen, ein bisschen Kunst und ein paar Bänke zum Hinsetzen. Klingt jetzt irgendwie ganz schön nach Rentnerzentrum, aber am Ende, ob es nun ein Graffiti-Wall ist, die besprayt wird, oder ein schöner oder eine schöne Violinspieler oder Spielerin oder halt einfach ein Rockkonzert oder eine Statue. Wir haben viel zu wenig Kunst in unseren Vorgärten hier. Das sind halt die Sachen, die die Leute, glaube ich, antreibt und die sie sehen wollen und die sie reintreibt, die den Kopf öffnen, Farben und Muster. Und das wird bei uns immer eine Rolle spielen. Und ich glaube, deswegen ist Localize halt auch so eine spannende Sache und spannend, das mal kennenzulernen, die dahinter sitzen und was sie für eine Vision haben. Ja. Und klar, das kann voneinander profitieren. Schauen wir mal. Geografie spielt eine Rolle. Wir sind in Potsdam, wir sind in Zeuthen. Wir sehen und treffen viele Menschen einfach auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Kita, wo mal kurz noch was geklärt wird. Hey, Svenja, alles klar? Hey, Tine, guck mal, ich wollte noch mal was fragen. Und dann wird das gemacht. Und das ist ein Key-Faktor, dass es funktioniert. Wenn wir das jetzt irgendwo in Cottbus, Frankfurt oder machen, dann müsste man das schon fast hauptberuflich machen. Also man braucht ein bisschen Connections so, aber es sind ja, ich habe ja auch gesehen im Chat, es sind ja der ein oder andere mit dabei. Ich kann euch nur motivieren, es klappt. Auf dieser Innenstadtwettbewerb, wo wir den zweiten Platz gemacht haben bei den Aktionen, kam dann jemand aus Eisenhüttenstadt und gefragt, ey, sag mal, können wir das auch in Eisenhüttenstadt machen? Und ich so, ja klar, natürlich klappt das auch in Eisenhüttenstadt. Es ist scheißegal, wo du bist. Es klappt in Bogota, es klappt in Brooklyn, es klappt in Amsterdam.
Die Frage lag mir jetzt tatsächlich genau nochmal auf der Zunge, ne? Also der Wettbewerb hat der was ausgelöst, auch in der Wahrnehmung der Initiative innerhalb der Stadt Zeuthen?
Absolut. Also wir haben das natürlich auch mit einem dicken Banner, so ein großes Danke-Banner gemacht, so dass wir durch euch halt auch diese Auszeichnung bekommen haben für die Bürgerinnen und Bürger, uns dabei den bedankt einfach, dass die da mitmachen und uns unterstützen und auch die Gemeinde natürlich. Und ich glaube schon, dass das ist für mich eine ganz klare Geschichte, dass wenn man die Leute zusammentrommelt und die haben alle sind so ein bisschen gleich, alle wollen diesen Zusammenhalt und alle wollen ihre Stadt beleben. Das ist sicherlich jetzt, und wir sind da wahrscheinlich ein ganz guter Ansprechpartner mittlerweile geworden, weil wir eine Lösung haben oder auch verfolgen und uns damit beschäftigen und auch wissen, wie man das umsetzen kann. Glaube ich schon, dass Zeuthen Open Streets eine gute Wirkung hat, und wir sehen es ja mit Fürstenwalde. Wahnsinn. Wir hatten schon die Idee, dass es klappen kann, aber mit Fürstenwalde wussten wir einfach, also das wird im April ein ganz toller Auftakt werden in der Stadt, und Zeuthen wird hier sich super eingrooven. Also wir sehen da super positiv in die Zukunft eigentlich.
Ja, leider Gottes, die Zeit rennt. Wir sind schon wieder fast am Ende. Von daher würde ich Sie bitten, so einen ganz kurzen Ausblick. Nächste Highlights jetzt für 2023. Herr Jakobsen, haben Sie schon einen Ort für 2023? Darf er schon verraten werden?
Also wir sind in näheren Gesprächen. Wir können tatsächlich noch nicht verraten, wo wir hingehen möchten. Aber was auf jeden Fall zu sagen ist, es sind echt viele, viele interessante Orte. Und ich bin mir sicher, das ist in jeder Stadt auch so. Ob es jetzt leerstehende Villen sind oder der Staudenhof in Potsdam oder andere Orte. Es gibt echt viele, viele, oder eine Zentralapotheke. Spannend ist jetzt nicht reinzugehen und zu sagen, wir suchen einen spezifischen Ort, sondern zu sagen, welche Orte gibt es überhaupt und wie kann uns dieser Ort auch Informationen geben, um anhand dessen eben gute Angebote zu schaffen. Und da gibt es viel mehr, als man denkt, auch wenn man im ersten Moment denkt, okay, das ist mit viel Aufwand verbunden oder viel Problem etc. Wenn man die Menschen erreicht und vor allem ins Gespräch geht, so, dann gibt es da echt viele, viele offene Ohren und auch Möglichkeiten, die daraus entstehen. Ja, aber auf jeden Fall innerhalb der nächsten 2 Monate werden wir auch eine Pressemitteilung rausschicken und dann die Version für dieses Jahr präsentieren.
Und Herr Lange, ist bei Ihnen nächste Aktion?
Nächste Aktion, denke ich mal, also wie gesagt, im April startet Fürstenwalde. Wir sind auch bei Ostern irgendwo, werden wir eine Aktion starten. Aber grundsätzlich ist für dieses Jahr die Planung, mehr Struktur in den ganzen Wirrwarr reinzubekommen. Wir wollen eigentlich auch einen zentralen Platz. Wir haben eine große Vision für Zeuthen präsentiert, wo wir sagen, wir wollen eine richtige soziale Achse, die einmal quer durch den Ort geht, mit verschiedenen Punkten etablieren. Das versuchen wir voranzutreiben. Und sonst geht es eigentlich, Stabilität in die Sache reinzubringen. Höher, schneller, weiter ist nicht unser Ding, sondern wir wollen breit und stabil dastehen und dann auch als Ansprechpartner für andere Städte zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist ein ganz toller Mehrwert.
Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden für die ganz tollen Einblicke und für das Engagement, was Sie versprühen. Wenn sich da nicht viele angesprochen fühlen und sagen, das muss doch bei uns auch gehen, dann ja. Ich glaube, da haben wir unser Ziel schon erreicht. Wenn der eine oder andere heute hier mitnimmt, das kriegen wir doch bei uns auch hin. Und es braucht, das fand ich bei Ihnen, Herr Langers, ganz interessant, es braucht am Anfang eigentlich gar nicht viele. Es ist eine ganz kleine Handvoll Aktiven, die aber, glaube ich, unendlich viel Zeit investieren.
Zeit ist definitiv ein Faktor, ja.
Also auch dafür Ihnen ganz herzlichen Dank. Damit danke ich allen Teilnehmenden für heute erstmal ganz herzlich dafür, dass Sie dabei gewesen sind. Wir werden die Reihe Städteforum digital zum Ende 2023 fortsetzen. Jetzt gehen wir erstmal also in die Präsenzveranstaltungen in den nächsten Monaten. Wenn Sie Themenwünsche haben, die wir mit der Reihe aufnehmen sollen, dann richten Sie diese gerne an die Geschäftsstelle. Wir sind ja immer auf der Suche auch nach spannenden Themen, die Sie umtreiben und wollen natürlich Themen, die für Sie von Interesse sind, hier auch aufgreifen. Damit herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie hatten eine anregende Stunde am Freitagmittag, können jetzt mit tollen neuen Ideen und Anregungen ins Wochenende gehen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank und tschüss.
Vielen Dank, Frau Liebmann.